Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transformation to Go. Für euch heute im Podcast sind Jörg Trabold sowie unsere Expertin Viola Ploski. Viel Spaß!
Herzlich willkommen, Jörg. Wie schön, dass du heute da bist und dass wir uns über eine anspruchsvolle Aufgabe, die ihr im Berufsbildungswerk habt, unterhalten können.
Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf, Viola.
Ja, ich freue mich auf unser Gespräch. Ich habe ja gerade schon gesagt, es ist eine herausfordernde Aufgabe in einem Berufsbildungswerk, die euer Team leistet. Vielleicht steigen wir kurz ein, Jörg. Wer bist du und was ist ein Berufsbildungswerk?
Okay. Also ich arbeite mittlerweile seit mehr als 26 Jahren im SAH Berufsbildungswerk Neergemünd und bin schon stolze, auch schon über 16 Jahre Ausbildungsleiter in dem Unternehmen. Mhm. Davor war ich im Marketing bei uns. Vom Hintergrund her bin ich Betriebswirt, obwohl ich ursprünglich mal in jungen Jahren ein paar Semester Lehramt studiert habe, mich dann aber entschlossen habe, eine Ausbildung zu machen, dual, Stichwort mit Lehre zu Karriere. Ich bin gelernter Werbekaufmann und habe dann berufsbegleitend BWL studiert. Berufsbildungswerk. Ich glaube, wenn du das die KI fragen würdest, würde sie dir wahrscheinlich ausspucken, dass Berufsbildungswerke überregionale Einrichtungen sind, die junge, behinderte Menschen eine Berufsvorbereitung oder eine Berufsausbildung ermöglichen.
Eine anspruchsvolle Aufgabe allein das schon, oder?
Ja, es ist natürlich auch ein bisschen mehr wie das, dass es nur die Berufsausbildung ermöglicht, sondern Berufsbildungswerke haben ja einen ganz praktischen, volkswirtschaftlichen Grund, warum es die überhaupt gibt. Letztendlich geht es darum, aus jungen Menschen, aus Leistungsempfängern Zahler zu machen, die später in die Sozialkasse einzahlen können. Und Berufsbildungswerke haben natürlich einen gesellschaftlichen Auftrag. Also gegründet wurden die meisten so Anfang der 70er, mit dem gleichen Ziel wie heute auch. Aber es hat sich natürlich vieles verändert über die Jahre. Rein von der Zielgruppe her, aber auch das, was Berufsbildungswerke leisten. Also als Beispiel, wenn du in den 70er, 80er Jahren ein junger Mensch, der irgendwie querschnittsgelähmt war, Rollifahrer, der war damals auf ein Berufsbildungswerk angewiesen. Heute wäre das gar kein Thema mehr, weil die gesellschaftliche Akzeptanz natürlich eine ganz andere ist. Und heute reicht wahrscheinlich mal so ganz einfach gesprochen eine Rampe, eine breitere Tür. Mhm. Dann kann so ein Mensch genauso gut im Betrieb ausgebildet werden. Und diese Zielgruppen oder beziehungsweise die Bedürfnisse haben sich halt stark verändert über die Jahrzehnte. Aktuell ist es so, dass das ganz klare Fokus auf dem Thema psychischer Behinderung liegt. Und dem müssen sich Berufsbildungswerke genauso stellen wie die Gesellschaft insgesamt. Das ist natürlich ein großes Thema. Berufsbildungswerke an sich verstehen sich als Inklusionsmotoren. Also die Integration und heute eigentlich Inklusion in Gesellschaft ist ein ganz anspruchsvoller Job, den da Berufsbildungswerke leisten, sind aber durchaus sehr erfolgreich. Also volkswirtschaftlich rechnet sich das, wurde auch nachgewiesen. Und wir vom SAH Berufsbildungswerk Neckarmünd sind eines von 51 Berufsbildungswerken in Deutschland. Wahrscheinlich eines der größten und meiner Meinung nach natürlich das Beste und Schönste.
Na klar.
Also wir haben über 40 verschiedene Ausbildungsgänge im Angebot, also in verschiedenen Berufsfeldern. IT ist ein ganz großes Thema, kaufmännisch, Metalltechnik, Konstruktion, Elektrotechnik, Mediengestaltung, also ein ganz, ganz breites Feld.
Ja, ich habe euch ja seit etwa 2 Jahren kennenlernen dürfen und wir kommen ja als Berater viel in Unternehmen rum. Und was eben total spürbar war, ist, der Mensch steht bei euch wirklich im Vordergrund. Viele unserer Kunden, unsere Unternehmen, die haben ja auch immer solche Slogan, der Mensch im Mittelpunkt. Bei euch ist es aber total spürbar, wenn man schon allein durch die Räume kommt. Ich bin sehr dankbar, dass ich euch kennengelernt habe.
Das freut mich sehr. Also wir hatten damals einen Unternehmensslogan, der SA, der hieß der Mensch im Vordergrund. Aber ich finde das eigentlich auch so ein bisschen nichtssagend. Wenn man das aber so fühlt, dann ist es natürlich umso schöner. Mittlerweile sind wir bei Leidenschaft fürs Leben, das uns in der SAH verbindet, als Gesamtauftrag. Also sowohl in Gesundheit als auch in Bildung geht es darum, Menschen zu befähigen.
Oh, schön. Ihr seid dabei, Ausbildung zu verändern, eine neue Ausbildungsqualität zu steigern. Kompetenzorientierung ist da das große Schlagwort. Was genau versteht ihr darunter?
Kompetenzorientierung ist natürlich ein großer Begriff. Also wenn du dich mit beruflicher Bildung beschäftigst und insbesondere dualer Ausbildung in Deutschland, dann wirst du feststellen, dass eigentlich so seit Beginn der 2000er, 2010er Kompetenzorientierung als Begriff überall auftaucht. Ob das in Ausbildungsrahmenplänen ist oder in Rahmenlehrplänen, wird es überall genannt als Ziel. Die Frage ist aber natürlich, wie setze ich es auch praktisch um? Und vor der Herausforderung stehen wir da, beziehungsweise sind diese Herausforderungen mal ganz praktisch angegangen. Unser großer Vorteil dabei war allerdings, dass wir im SAH-Konzern schon ein sehr gutes Konzept haben, nämlich das Core-Prinzip. Das Core-Prinzip hat unsere SAH-Hochschule in Heidelberg entwickelt und die hatten damals den Anspruch, akademische Lehre an Hochschulen zu verbessern, wesentlich praxisorientierter zu gestalten und damit handlungskompetente Absolventen auf die Reise zu schicken. Für die Hochschule ist es natürlich ein USP, also in diesem Markt der privaten Hochschulen, in diesem Wettbewerb, ist das, denke ich, ein ganz deutliches Unterscheidungskriterium für eine Hochschule. Aber im Grunde geht es ja genau um das Thema Kompetenzorientierung und um Handlungskompetenz. Dementsprechend ist es natürlich für duale Ausbildung ideal und passend, genau dort anzuknüpfen und diesen Transfer von diesem ursprünglich von der Hochschule entwickelten Konzept auf duale Ausbildung zu übersetzen. Core ist natürlich schon was Umfassenderes und lässt sich jetzt nicht unbedingt in 3 Sätzen erklären, aber ich würde es trotzdem mal versuchen, vielleicht in 5 Sätzen mal darzustellen. Core ist ein Akronym, steht für Competence Oriented Research and Education. Sagt natürlich erstmal wenig, aber vielleicht wird es klarer, wenn man diesen Grundbegriff, also diese absolute Kompetenzorientierung, der Erwerb von Handlungskompetenz, ist eigentlich das zentrale Thema in Core. Nach Core entsteht Handlungskompetenz durch das Zusammenwirken von 4 Kompetenzfeldern. Von Selbstkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und natürlich auch Fachkompetenz. Und aus diesen 4 Kompetenzfeldern entsteht Handlungskompetenz. Also das ist grundlegend das Kompetenzverständnis in Core. Es ist aber natürlich noch mehr als didaktisches Leitprinzip, so würde ich das mal nennen, dient Constructive Alignment. Constructive Alignment zieht sich eigentlich durch die ganzen Prozesse, durch die Module, durch Ausbildungsgänge. Das meint, dass wir vor allem zielorientiert arbeiten. Grundsätzlich vom Ziel her denken, dass wir uns Gedanken machen, was muss überhaupt entstehen, welche Kompetenz soll entwickelt werden. Wir formulieren ein Lernziel und machen uns dann Gedanken im nächsten Schritt, wie messe ich denn überhaupt, ob das Lernziel, ob die Kompetenz erreicht ist. Das kann auch eine Prüfung sein. Aber mit welcher Methode kann ich das sicherstellen oder messen oder beobachten, dass die Kompetenz erreicht ist? Und im dritten Schritt überlege ich mir, welche Methode oder welche Methoden muss ich denn anwenden, damit der Lernende genau zu diesem Ziel kommt. Und noch ein vielleicht sichtbares Element von Core ist das Thema sequenzielles Lernen. Das heißt, unsere Azubis oder die Studierenden an der Hochschule lernen in sich geschlossenen Blöcken von 5 Wochen. Also innerhalb von 5 Wochen werden Lernziele definiert, erreicht, daran wird gearbeitet und das wird fächerübergreifend inhaltlich in einem Modul abgebildet. Und das ist das Besondere an Core. Es gibt auch ein paar Mindeststandards mehr, aber ich glaube, das, was ich jetzt so versucht habe, kurz darzustellen, trifft, glaube ich, ganz gut, was Core meint.
Ja, dieses Fächerübergreifende in 5 Wochen ein Thema zu bearbeiten, hat mich von Anfang an schwer beeindruckt. Welche Vorteile haben denn Auszubildende mit diesem Lernkonzept mit Core?
Zunächst mal denke ich so, dass Lernen funktioniert dann am besten, wenn Lernform und Lernumgebung aktivieren, wenn die Lernenden in ihrem Wissen Anknüpfungspunkte für den Lernstoff finden und wenn sie das Gelernte unmittelbar praktisch anwenden können. Das ist jetzt keine These, die ich jetzt mal in den Raum stelle, sondern das ist im Grunde sind das Erkenntnisse aus der pädagogischen Psychologie und aus den Neurowissenschaften. Mhm. Und Core ist die Übersetzung dieses Themas. Jetzt sind wir natürlich bestrebt, genau diese Lernform und Lernumgebung zu schaffen. Und wir lösen das darin, was ich gerade schon angesprochen hatte, dass wir diese 5-Wochen-Blöcke, diese Module entsprechend gestalten. Unabhängig jetzt mal von der Organisation ist es, glaube ich, schon mal ein großer Vorteil für die Azubis, dass wir ziemlich transparent sind. Und Transparenz ist nicht unbedingt ein Thema, was ich jetzt automatisch mit der Bildungslandschaft in Verbindung bringen würde. Transparent dahingehend, weil der Auszubildende weiß, was ihn in den nächsten 5 Wochen erwartet. Also wir beschreiben Module, beschreiben darin ein Lernszenario, also wie wird es ablaufen, was wird der Rahmen sein, werden ganz konkret, was Lernziele sein sollen und darunter dann, wie der jeweilige Kompetenzerwerb auf die einzelnen Kompetenzen aussehen soll. Also was hat der Azubi nach 5 Wochen erreicht? Und das ist, glaube ich, auch schon mal ein großer Vorteil, dass Erfolge sichtbar werden. Für den Azubi schon nach 5 Wochen hat er was erreicht. Im Gegenteil wäre so, nimm mal eine 3-jährige Ausbildung, dann beginnt der Azubi die in aller Regel irgendwo im Betrieb. Und man wird ihm sagen, du hast mal irgendwie zwischendurch eine Prüfung, am Ende gibt es eine Prüfung, da hast du einen Abschluss. Bis dahin wirst du verschiedene Klausuren in der Berufsschule schreiben, wirst ein paar verschiedene Abteilungen kennen im Betrieb. Und wir haben jedes Ausbildungsjahr zerlegt in diese 5 Wochenblöcke und können gut darstellen, was passiert innerhalb dieser Blöcke und wie ist der Gesamtzusammenhang. Und das große Plus ist bei uns, wie wir im Berufsbildungswerkkörper sitzen, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen mit der Berufsschule. Sowohl die praktische Ausbildung auch als die Berufsschule. Heißt, der Azubi erfährt ganz praktisch, dass da was zusammengehört in der dualen Ausbildung, Praxis und Theorie. Weil er nämlich mitbekommt, dass natürlich auch sein Deutschlehrer weiß, was gerade in der Praxis läuft. Weil diese 5 Wochen auf ein Thema ausgerichtet sind und dementsprechend alle darauf einzahlen. Und er nicht völlig losgelöst irgendwelche Inhalte vermittelt bekommt, von denen er eigentlich noch gar nicht weiß, wie die zusammenhängen. Und durch dieses Setting schaffen wir es, dass wir sozusagen aus einem Guss das Ganze in 5 Wochen darstellen können. Und dementsprechend gehen wir davon aus, dass der Kompetenzerwerb einfach besser gelingt, weil die Motivation da schon mal steigt, wenn ich weiß, wozu ich das Ganze eigentlich so lerne, was ich möglicherweise einen theoretischen Background brauche, um es dann praktisch umzusetzen.
Ich fasse mal zusammen. Für den Azubi ist der Gesamtkontext klar in einem überschaubaren Zeitraum, nämlich diesen 5 Wochen. Und er kann natürlich schnelle Lernerfolgserlebnisse haben, weil er schon innerhalb diesen 5 Wochen, aber spätestens nach Abschluss dieser 5 Wochen, einen Haken setzen kann. Sagen, genau. Da habe ich was gelernt. Wir diskutieren ja auch immer, wie ist denn die Zusammenarbeit durch Corps anders zwischen den Ausbildern und den Lehrern? Was würdest du da sagen? Gab es da Herausforderungen? Was klappt da gut?
Da klappt mittlerweile vieles gut. Es hat auch vorher schon vieles gut geklappt. Aber das Ganze ist natürlich jetzt systematisch verankert. Also das ist schon eine größere Herausforderung, Corps so übersetzen, wie wir das machen. Allerdings natürlich auch mit einem, wie ich finde, riesen Output. Du hast 2 verschiedene Arbeitswelten, sage ich mal, in der praktischen Ausbildung und in der Berufsschule. Das beginnt eigentlich schon damit, dass ein Ausbilder ist, glaube ich, beruflich anders sozialisiert, als das ein Lehrer ist. Der Lehrer ist eher der Einzelkämpfer. Er steht in seiner Klasse, Tür ist zu und dann geht's los, 45 Minuten oder auch länger. Und er macht sich Gedanken, wie er seinen Unterricht vorbereitet und wie er dann letztendlich sein Jahr gestaltet, wann er wie welche Klausuren schreibt. Jetzt sind wir im Prozess, dass natürlich alle zusammenarbeiten müssen, weil wir Corps so angegangen sind oder SA so umsetzen, dass wir feste Teams haben, Umsetzungsteams, die natürlich auf Basis von Rahmenlehrplänen, Ausbildungsrahmenplänen in diesen 5 Wochen, in aller Regel über ein ganzes Ausbildungsjahr, aber wie gesagt in diesen Sequenzen, zusammenarbeiten. Die kennen die Inhalte, die stimmen sich ab. Also ein großes Plus war, dass die Entwicklungsarbeit genau von diesen Kollegen gemeinsam durchgeführt wird. Also Entwicklungsarbeit im Sinne, wir brauchen Module, Modulbeschreibungen, die müssen ja erstmal entstehen. Da entsteht natürlich erstmal viel Reibung. Du musst dich öffnen. Du bist nicht mehr der Alleinunterhalter und musst natürlich auch mal ein bisschen preisgeben, wie du eigentlich deinen Unterricht machst oder deine Ausbildung. Du wirst Diskussionen führen, was du in diesen 5 Wochen als besonders wichtig erachtest. Also was muss auf alle Fälle vermittelt werden? Das sind alle ganz, ganz schnell bei Fachkompetenzen. Wenn das sicher ist, also das ist ja das Gewohnte. Aber wenn es dann darum geht, und das ist genau der Reiz an Kompetenzorientierung, sich ja Gedanken darüber zu machen, was braucht eigentlich jemand an Selbstkompetenz, an Sozialkompetenz, Methodenkompetenz? Wie schaffen wir dort, Kompetenzerweiterung zu erzielen? Da hast du natürlich durchaus reibungsvolle Diskussionen, aber die am Ende sehr fruchtbar sind, weil sich dann zum Schluss alle einigen müssen, wie diese 5 Wochen aufgebaut sind. Und das ist natürlich schon mal ein großes Plus, was allein durch diesen Change entstanden ist, dass unsere Mitarbeiter ja quasi gezwungen waren, sich mit dem Thema Kompetenz auseinandersetzen und das noch gemeinsam mit der Ausbildungsbrille und mit der Schulbrille. Da ist natürlich vieles entstanden an der Stelle. Und dadurch, dass sie es gemeinsam umsetzen, ist es natürlich nochmal ein zusätzlicher Benefit für die Teilnehmer. Was ich vorhin gesagt habe, die Teilnehmer, die Azubis, die wissen, was der Lehrer mir sagt, weiß möglicherweise auch mein Ausbilder. Und wir ziehen sozusagen alle an einem Strang in die gleiche Richtung.
Und alles hängt zusammen.
Genau.
Ich habe im Sommer mit einer wunderbaren Gruppe von euren Mitarbeitern zusammenarbeiten dürfen. Und dabei haben wir diskutiert, also wir haben mit Lehrer und Ausbilder diskutiert, wie verändert sich denn das Berufsbild, das Rollenverständnis auch von Lehrern und Ausbildung. Und da wurde der Begriff Lerncoach nochmal bestätigt. Also sprich, ich bin nicht nur Wissensvermittler, sondern ich begleite den Lernenden in seinem Lernprozess. Kannst du dazu auch sagen, bestätigt sich das? Ist es ein gutes gedankliches Konstrukt zu sagen, als Lerncoach bin ich eben unterwegs, um den Lernprozess eines Azubis gut zu begleiten?
Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Rollenwechsel. Und ich glaube, das Thema Lerncoach verfolgt uns ja auch schon über Jahre. Und ich glaube, da gibt es schon Vorstellungen, wie sowas aussehen kann. Aber ich glaube, so richtig umgesetzt habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Andererseits ist es genau das, auf was wir raus wollen. Also als Vision sehen wir schon, dass wir irgendwann ein optimales Lernsetting haben. Wir haben Module, wir wissen, wer am Lernprozess beteiligt ist, wer seine Rolle inhaltlich dabei hat. Und wünschen uns natürlich, dass das ganze Umfeld so motivierender sein kann für den Lernenden, dass der sozusagen seinen eigenen Lernprozess gestaltet. Mhm. Mit Unterstützung von Ausbildern und Lehrern als Lerncoaches. Ich persönlich halte das schon noch ein Stück weit für Vision. Sage ich ganz ehrlich, ich bin da immer im Austausch mit meinem Kollegen Schulleiter. Der ist da etwas optimistischer. Ich glaube, um das abbilden zu können, müssen wir in allen Bereichen professioneller werden. Und insbesondere diese Rolle muss verstanden werden. Mhm. Wir sind ja gerade dabei und starten dieses große Qualifikationsthema Core Lerncoaching. Und das haben wir beispielsweise ganz bewusst Lerncoaching genannt, weil ich glaube, dass es einfacher ist, auch Lehrende davon zu überzeugen, sich mit Lerncoaching zu befassen, als denen zu sagen, so ab sofort bist du Lerncoach und kein Lehrer mehr. Mhm. Weil das ist, glaube ich, noch eine viel größere Wendung, die dann in das Persönliche eingreift. Aber diese gemeinsame Fortbildung oder diese gemeinsame Idee davon, wie eine Rolle aussehen kann im Core-Prozess als Lerncoach, halte ich für extrem wichtig. Und Lerncoach, denke ich, besteht dann auch darin, dass wir uns einfach viele Themen draufschaffen müssen. Und Themen jetzt nicht mehr die fachlichen, sondern einfach was aktivierende Methoden betrifft, wirklich eine Methodenvielfalt einzubauen, trotzdem individuell steuern zu können. Das ist gerade in unserem Bereich mit unserer Zielgruppe besonders wichtig, dass man daran dann gemeinsam wächst. Also da wo fangen wir da an, wo hören wir da auf? Also ich glaube, das wird uns immer Jahre beschäftigen und ich freue mich aber drauf. Also weil das hat ja jetzt schon vieles verändert, seit wir Core umsetzen. Wir haben beispielsweise Rahmen geschaffen, da bin ich echt stolz drauf, dass uns das gelungen ist. Wir haben eine sogenannte Core-Time eingeführt. Das heißt, jede Woche findet es statt, jeden Mittwoch 7.30 Uhr bis 9 Uhr haben wir das geblockt, an dem alle Ausbilder und alle Lehrer die Zeit freigeschaufelt haben, ursprünglich noch so ein bisschen um Entwicklungsarbeit zu machen, aber jetzt ganz konkret, wie setzen wir das Modul um? Die stimmen sich ab. Das war ja auch ein lange gehegter Wunsch der Bereiche, dass man enger zusammenarbeitet. Natürlich hast du das Thema, wenn du dann den Rahmen schaffst, dann sind auch nicht alle wirklich so zufrieden, weil das natürlich erstmal ein Stück weit der Freiheit nimmt. Aber wir haben einen Rahmen geschaffen, der genau diese Kommunikation und diese Abstimmung ermöglicht. Und das wollen wir noch weiter ausbauen. Also nicht nur ein reines Lerncoaching, ich mache jetzt eine Fortbildung, sondern das Ganze muss ja irgendwie in die Organisation kommen und dort idealerweise wachsen, also dass man gegenseitiges Feedback, gegenseitiges Mentoring etc., alles Methoden, die wir nach und nach dann einführen. Aber das kannst du nicht von jetzt auf nachher irgendwie verordnen, sondern das muss ja irgendwie wachsen und da brauchst Vertrauen dazu in der Arbeit. Aber vom Rahmen bis jetzt und was wir erreicht haben und wo wir hinwollen, bin ich da sehr zuversichtlich. Und ich glaube, dass das schon ein Stück weit, selbst was wir, wie weit wir jetzt sind, einzigartig ist. Also diese enge Zusammenarbeit zwischen praktischer Ausbildung und Berufsschule, so konkret mit einer Basis einer Modulbeschreibung, didaktischer Ablaufplanung, kenne ich sonst nirgendwo.
Wir haben ja einige Zuhörer, die sich grundsätzlich mit dem Thema Veränderung beschäftigen und natürlich immer gerne wissen wollen, wie klappt denn Veränderung? Und wenn ich dir die letzten paar Minuten gut zuhöre, dann sage ich, da sind mindestens drei Elemente dabei, die wir auch immer beschreiben, dass die notwendig sind für eine gute Veränderung. Das eine ist eine ganz klare Kernbotschaft von oben. Warum machen wir das? Du sagst, es ist von dem SAH-Haus generell schon vorgegeben worden, so wollen wir Ausbildung verstehen. Das heißt, eine ganz klare Zielbotschaft von oben. Der zweite Punkt, den du gerade genannt hast, du hast gesagt, ihr habt die Core-Time geschaffen. Das heißt, ihr habt eine Struktur geschaffen. Ohne eine passende Struktur geht es ja auch nicht, dass Veränderung funktioniert. Das heißt, hier kann sich jeder gut einklinken und ihr habt eine neue Routine geschaffen, die ein Teil eines neuen Arbeitslebens ist. Und das dritte ist, Qualifizierung. Du hast gesagt, ihr geht jetzt in die Qualifizierungskampagne und hier auch schon so ein kleiner Mini-Tipp. Ja, ich habe die Tür aufgemacht zum Learn Coach und du hast gesagt, wir nennen es Learn Coaching. Das heißt, bevor wir überhaupt anfangen, bin ich jetzt Learn Coach oder nicht und damit eine Rollendiskussion führen, die vielleicht unnötig ist, hast du es einfach zu einer Aufgabe gemacht. Wir machen Learn Coaching und haben damit eben dieses vielleicht auch politische und persönliche weggenommen. Wir reden jetzt über eine Rollenveränderung. Nee, wir reden über eine andere Art von Aufgabenstellung. Also mindestens drei Punkte, die ich jetzt in den letzten Minuten rausgehört habe. Ich sage, ja, das läuft doch richtig gut. Und das sind aus unserer Sicht wichtige Hebel, um eine Veränderung durchzuführen.
Absolut.
Ja, hast du auch noch ein paar Herausforderungen von uns, die, wo du sagst, ah, da sehen wir immer noch, da müssen wir vielleicht nächstes Jahr Gas geben. Gibt es da Themen?
Ja, für Herausforderungen gibt es noch genug. Also der ganze Prozess war von vielen Herausforderungen geprägt. Also wir hätten eigentlich schon früher starten wollen. Also als wir so ganz zarte Pflänzchen hatten und wir hatten die Idee, wir wollen Core umsetzen. Mittlerweile ist es Standard in der SAH-Bildung und wir sind da Gott sei Dank schon einige Jährchen voraus. Kam da mal eben eine Pandemie um die Ecke. Dann hatten wir einen Hackerangriff zu bewältigen. Und kannst dir vorstellen, zu dem Zeitpunkt war die Organisation nicht wirklich so willig, sich jetzt größeren Veränderungen zu stellen. Mhm. Aber andererseits haben wir genau diese Ereignisse, Hackerangriff, Pandemie gezeigt, wie wichtig es eigentlich ist, handlungskompetent zu sein. Mhm. Also über diesen Bogen zu kommen. Es war, du sprichst es an, also nicht nur auf die klare Haltung, wir setzen das um, sondern es war eine große Herausforderung, die Awareness zu schaffen. Also wir sind ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen, was darauf hindeutet, dass wir in der Vergangenheit auch das eine oder andere richtig gemacht haben und hatten eigentlich gar nicht diesen äußeren Veränderungsdruck, sondern es ging ja darum, tatsächlich so diesen Pioniergeist zu wecken. Mhm. Und dann in der Übersetzung Herausforderung, die Entscheidung, die völlig richtig war, wir machen das als Bereich Ausbildung gemeinsam mit dem Bereich Berufsschule. Das ist nochmal ein besonderes Brett. Das, was ich dir vorhin erwähnt hatte, das sind nur die kleinen Auswirkungen. Aber wenn du startest und beginnst mit dieser Veränderung, stellst du fest, was du eigentlich schon längst weißt, aber es gibt natürlich hier im Bereich eine eigene Subkultur von Unternehmen. Ja. Und das geht es erstmal aufzubrechen. Ich kann mich da gut erinnern, irgendwann sind wir dann in diesem Projektmodus gestartet und dann hast du dein Steuerungsteam, da wurden einfach die Führungskräfte aus unseren Bereichen dazu verdonnert. Mhm. Und nach diesem ersten Treffen fragt mich ein Teamleiter, kann ich jetzt also einfach den Kollegen da aus der Berufsschule ansprechen? Da habe ich echt die Frage gar nicht verstanden. Ich habe gesagt, wäre wahrscheinlich besser, als eine Brieftaube zu schicken. Ja, aber das zeigt, es gab noch überhaupt keine Kommunikationsstruktur zwischen den Bereichen, wie man miteinander kommuniziert. Ist aber ein Riesenplus, was da jetzt ansteht. Jetzt sind wir schon viel, viel weiter. Und was jetzt als Herausforderung ansteht, aber ich freue mich drauf. Also wie gesagt, wir werden die Core-Time weiter verbessern, inhaltlich neu strukturieren. Also wir sind gewachsen, wir machen das jetzt in allen Ausbildungsgängen. Wir werden nächstes Jahr die ersten Absolventen haben, die ausschließlich nach dem Core-Prinzip ausgebildet sind. Da können wir mächtig stolz drauf sein.
Schön.
Ist aber natürlich, wird das Ganze immer komplexer. Also heißt, Core-Time wird eine neue Struktur bekommen. Wir werden den KVP verbessern, also wie Module inhaltlich aufgearbeitet werden. Das muss schneller und flüssiger passieren. Wir haben ein Handbuch entwickelt. Und das Thema Qualifikation, das wird jetzt die Überschrift sein über das nächste halbe Jahr, ja. Also, und das wird auch gemeinsam stattfinden mit Ausbildern und Lehrern zu diesem ersten Block Call-Line Coaching. Und das wollen wir verstetigen, dass es eine Reihe wird, die in jedem Jahr wird es ganz gezielt nochmal Fortbildungen zu diesen Themen geben.
Also Zusammenarbeit eben auch durch Qualifizierung und durch gemeinsame weitere Arbeit stärken, ist da die Idee.
Genau.
Ich baue nochmal gerne die Brücke zu unseren Zuhörern, die sich mit Veränderungen beschäftigen, die ganz spannend jetzt zugehört haben, weil für uns viele ja gar nicht so der Alltag eines Berufsbildungswerks zu unserem Alltag gehört und wir sehr neugierig sind. Schauen wir mit der Veränderungsbrille auf das, was ihr die letzten 2, 3 Jahre gemacht habt oder auch das, was ihr noch vor euch habt. Könntest du 2 Dinge nennen aus deiner Erfahrung heraus, die unbedingt zu vermeiden sind, wenn man eine Veränderung initiiert, begleitet, steuert?
Es ist eigentlich eine schwierige Frage und ich würde die eigentlich lieber so beantworten, was man beachten sollte. Und ich glaube, das, was man vermeiden sollte, lässt sich dadurch lösen, indem man so mehr den Blick darauf richtet, was man eigentlich eher tun sollte statt lassen. Du hast es selbst schon angesprochen. Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist Klarheit. Also sich mal selbst Klarheit zu verschaffen, soweit es möglich ist. Jeder Veränderungsprozess ist anders und man weiß nie so ganz genau, wo die Reise hinführt. Aber um sich Klarheit zu verschaffen, ist es, denke ich, sehr sinnvoll, ein Zielbild zu formulieren. Also tatsächlich zu formulieren. Und je konkreter du da wirst, umso leichter wirst du dir wahrscheinlich auf dem Weg tun. Dann brauchst du sicherlich einen Plan. Also auch frei nach Dürrenmatt, je planvoller Menschen vorgehen, desto wirksamer vermag sie der Zufall zu treffen, auch das kann passieren. Aber du brauchst einen Plan, natürlich Steps, wie komme ich an dieses Ziel. Und was mir persönlich geholfen hat oder auf dem Weg irgendwann nochmal klar wurde, ich glaube, wenn man sich zu Beginn einmal verdeutlicht, was von diesem Prozess ist Projektmanagement und was ist Change Management. Und dementsprechend musst du halt die Stellschrauben anziehen. Das hat natürlich ganz konkrete Auswirkungen, beispielsweise auf Kommunikation. Ich könnte jetzt sagen, Kommunikation steht über allem. Kommunikation ist wichtig und wird häufig vernachlässigt, aber natürlich ist es da sinnvoll, glaube ich, da sich einen Plan zu machen, wie man kommuniziert. Ich glaube, was mir auch geholfen hat, ist einfach nochmal sich so immer wieder mal im Hinterstübchen drin zu haben, Change is personal. Mhm. Also Change ist was Individuelles und wenn du Organisation bewegen willst, bewegst du jeden Einzelnen. Und Change löst in jedem, in unterschiedlichen Phasen, unterschiedliche Reaktionen aus. Und ich glaube, das kann einmal dann helfen, wenn es irgendwann mal frustrierend wird oder wenn es darum geht, einfach ein gemeinsames Verständnis zu erzeugen. Wir gestalten Ausbildung gemeinsam, ist nicht für jeden gleichbedeutend, was damit gemeint sein könnte. Und zum Schluss, das ist, glaube ich, so die Phase, in der wir uns gerade befinden, wo ich mich befinde, ist so dieses Thema Nachhaltigkeit beziehungsweise so dieses Reinforcement, also jetzt tatsächlich diese Veränderung zu etablieren. Und das ist mein Ziel beispielsweise, dass wir es nächstes Jahr schaffen, dass wir diese Projektstruktur verlassen und Core systematisch in der Organisation verankert ist. Da gibt es noch einiges zu tun, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass uns das gut gelingen wird.
Sehr spannender Ansatz. Ich darf ja mal ein bisschen bei euch mit reinschauen und weiß, wo ihr gerade euch bewegt. Und zu sagen, wir haben ein Projektmanagement gebraucht, ein Projektvorgehen, um etwas Neues zu etablieren, was aber eigentlich ja dann zum neuen Alltag wird, ist genau diese Phase, um jetzt aus diesem Projektmanagement auszuschleichen und sagen, es ist jetzt alles praktisch überführt in diesen Alltag. Ja, leider ist unsere Zeit schon um. Ich könnte noch ewig mit dir über dieses Thema sprechen. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einblicke, was ein BBWN so tut und wie es eben auch bei euch mit dem Core-Prinzip funktioniert und was vielleicht auch spannende Herausforderungen war, die ihr zum Teil schon gelöst habt und zum Teil noch lösen wird. Vielen, vielen Dank, Jörg.
Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war die Episode mit Jörg Trabold und unserer Expertin Viola Ploski. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feintun. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.